Jesus kommt. Es ist wieder soweit. Der Sommer ist vorbei, der goldene Herbst ist vorbei und wir sind wieder in dieser dunklen Jahreszeit, gell, wo so spät hell und früh, urfrüh wieder dunkel wird. Wir haben sogar den ersten Schnee schon gehabt und wieder verloren. Und irgendwie, ja, die Natur ruht. Und wir erinnern uns daran, was vor 2000 Jahren begann und irgendwie unsere ganze Welt und die Erde eigentlich ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Bis heute. Wir erinnern uns daran, wie eigentlich das Unvorstellbare Realität wurde. Nämlich, wie Gott selbst in unsere Dunkelheit hineinkam. Es sind nicht die Menschen, die den großen Durchbruch geschafft haben und sie haben endlich Gott entdeckt. Ja? Oder entdeckt, wie der perfekte Mensch funktioniert, ja? Wie man ein guter Mensch sein könnte und so weiter. Ja? Es war nicht so rum. Es war andersrum. Gott war es. Gott war es, der sich gezeigt hat. Gott kam in unsere Dunkelheit. Und nichts und niemand konnte ihn aufhalten. Jesus kommt in die Dunkelheit, in unsere Zweifel, in unsere Kämpfe, in unsere Schande. Jesus kommt in eine gefallene Welt und er ruft uns heraus. Jesus kommt zu den Außenseitern, zu den Hoffnungslosen, zu den Menschen, die es nie für möglich gehalten hätten, dass Gott sich für sie interessiert. Aber wir sind nicht länger verloren. Wir wurden gefunden. Jesus kommt. Wir machen gerade in unserer Gemeinde so eine Serie über eigentlich die ganzen Vorgeschichten zu Jesus, die ganzen Prophezeiungen und so weiter. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute gerne an den Beginn des Lukas-Evangeliums entführen. Lukas beginnt seinen Bericht über Jesus so. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Irgendwie mag ich diesen Lukas. Lukas, das war ein Arzt, das war so ein bisschen auch ein denkender Mensch, ein wissenschaftlich angehauchter Mensch, jemand, der es mit Wahrheit genau nahm. Der recherchierte, der nachfragte, der Märchen und Fakten auseinanderdividierte. Und er schreibt hier einen Bericht, er nennt seine Quellen, er nennt sein Ziel und er widmet den Bericht einem hochverehrten Theophilus oder Theophilus, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, griechisch halt. Dieses hochverehrt war eigentlich damals ein Titel, also das eine angesehene Persönlichkeit, also vermutlich war es tatsächlich auch wirklich eine Persönlichkeit, aber eigentlich ist das nicht so wirklich wichtig, weil Theophilus oder Theophilus, wer kann Griechisch, wer weiß, was das heißt? Genau, Theo ist Gott, Philos ist der Freund, Freund Gottes, genau. Also Gottes Freund oder von Gott geliebt, all diese Übersetzungen sind alle korrekt. Das heißt, auf Deutsch würde der vermutlich Gottlieb heißen. Oder auf Lateinisch würde man sagen, das war der Amadeus. Hat völlig gleiche Bedeutung. Gottlieb Amadeus. Und eigentlich heißt das, jeder von euch darf sich hier angesprochen fühlen, weil jeder von euch ist von Gott geliebt. Und für jeden von euch möchte Gott ein Freund sein. Und so gesehen ist dieser Bericht auch für dich, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Weiterlesen. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons und sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich an allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Ein paar kurze Sätze und Lukas entführt uns in eine ganz konkrete Zeit, an einen ganz konkreten Ort, zu zwei ganz konkreten Menschen und ihrer Geschichte. Zacharias, ein Priester, wir erfahren sogar zu welcher Abteilung er gehört hat, und seine Frau Elisabeth. Beide stammen von diesem legendären allerersten Hohenpriester ab, von Aaron. Und beide leben ein Leben, das Gott Ehre macht. Und trotzdem, trotz der edlen Abstammung, trotz allen Bemühens, lag ein Schatten über ihnen. Sie hatten keine Kinder. Und abgesehen davon, dass das damals sicher auch ein finanzielles Problem war, wenn du keine Kinder hast, die dich dann quasi im Alter auch versorgen können, galt es damals in dieser Kultur auch ein bisschen als Schande. Irgendwie als, also wenn Gott dir sozusagen Segen vorenthält, ja, dann hat das wahrscheinlich seine Gründe. Ja. Und in wenigen Worten hören wir auch hier, wem die Schuld daran gegeben wird. Elisabeth war die Unfruchtbare. Und wenn das alles noch nicht genug gewesen wäre, dann hängt da noch diesen einen Satz hinten dran. Und jetzt waren sie beide alt. Und in diesem einen Satz stecken unzählige Gebete, unzählige Versuche, unzählige Momente der Hoffnung. Aber jetzt gab es keine Hoffnung mehr. Sie waren beide alt. Zacharias, der Name, bedeutet "und es gedachte Jahwe". Elisabeth bedeutet "Gott ist mein Eid". Man könnte fast sagen, sein Name sagt "Jahwe, denke an mich". Und ihr Name sagt "mein Leben gehört dir". Aber jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Zacharias war ein treuer Mann und er diente vor Gott als Priester. Und er war Teil eines Teams, und wir hören sogar hier den Namen seines Teams. Er gehörte zum Team Abia. Der ganze Priesterteam im Tempel war über das Jahr einfach auf mehrere Teams aufgeteilt. Und jede Woche war ein anderes Team sozusagen zuständig. Und jeden Tag wurde quasi ausgelost, wer vom Team heute welche Aufgabe bekommt. Das war alles pure Absicht, damit da wirklich keinerlei menschliche Willkür dahinter steckt. Ja? Es wurde einfach wirklich gelost, wer macht heute welchen Job. Und an einem dieser Tage war eben Zacharias Team dran, heute ist dieses Team dran, und er zog das Los, er durfte das Rauchopfer darbringen. Und der Rauchopfer da, der stand sozusagen im Heiligtum drinnen. Das Heiligtum durfte nur von den Priestern betreten werden. Das war ein großer, länglicher Raum. In dem Raum sind drei Dinge gestanden. Wenn man reingekommen ist, war links ein riesengroßer, goldener, siebenarmiger Leuchter, wo die Kerzen gebrannt haben. Rechts war ein Tisch mit Schaubroten, in Erinnerung daran, dass, wie das Volk durch die Wüste gegangen ist, dass Gott sie versorgt. Gott ist der große Versorger. Gott ist das Licht, Gott ist der Versorger. Und vorne in der Mitte, da stand ein Räucheraltar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde. Und dieser Opfertag stand direkt vor einem ganz großen, dicken Vorhang. Und hinter dem Vorhang, da war das Allerheiligste. Früher im alten Tempel stand da hinten dann die Bundeslade. Aber jetzt in diesem Tempel, der Raum dahinter leer, weil die Bundeslade verloren gegangen ist. Aber es war der Ort der Gegenwart Gottes. Und er stand jetzt hier bei diesem Räucheraltar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde, und betete. Und der Rauch symbolisierte die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Und der angenehme Geruch des Weihrauchs erinnerte daran, dass hier der Ort der Begegnung mit dem allmächtigen Schöpfer ist. Und er steht hier und betet. Und draußen vor dem Gebäude ist das Volk und betet auch. Und er ist hier ganz alleine, hier in diesem Heiligtum. Und betet stellvertretend für das Volk, aber auch für sich. Und dann, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Die unsichtbare Welt wird plötzlich sichtbar. Damit hatte Zacharias nicht gerechnet. Die unsichtbare Welt, die uns umgibt, auf einmal sieht er sie. Doch der Engel sagt zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und nicht nur irgendeinen Sohn, das wird ein Prachtkerl. Jemand, auf den du stolz sein kannst. Gott hat etwas mit ihm vor. Noch im Mutterleib, bevor er geboren wird, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird Elias Geist und Kraft haben. Du weißt schon, das war der mit den tollen Priestern da früher. Er wird das Volk auf die Ankunft Gottes vorbereiten. Dein Sohn wird viel Gutes bewirken. Und er wird dem Herrn ein Volk, zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias, was sagst du? Zacharias sagte zum Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Zacharias, was ist los? Freust du dich nicht? Hast du nicht gehört, was der Engel gerade gesagt hat? Bist du noch ein bisschen unter Schock? Bist du noch nicht ganz da? Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Wie kann ich sicher sein, dass das alles geschehen wird? Erwartest du wirklich, dass ich das glaube? Kommst du nicht etwas spät? Jetzt sind wir alt und meine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste. Irgendwie, in all den Jahren des Wartens, ist diesem treuen und frommen Mann irgendetwas verloren gegangen. Irgendetwas ist in diesem Mann zerbrochen. Und es scheint so, als hätte er ein bisschen mehr verloren als nur die Hoffnung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Und als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachten sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Wow, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Jesus kommt und er kommt genau aus diesem Grund. Er bringt Gnade und er möchte die Schande von uns nehmen. Und es beginnt damit, dass Gott einen Boten sendet, um die Geburt dessen anzukündigen, der die Menschen auf die Ankunft Jesu vorbereitet. Und überrascht Zacharias mitten bei der Arbeit. Und sagt etwas, das eigentlich die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte von ihm und seiner Frau erfüllen wird. Und auch wenn Zacharias da so komisch irgendwie reagiert, es ändert eigentlich nichts daran, dass Gottes Worte sich erfüllen werden. Jesus kommt und alles wird vorbereitet. Warum ist der Engel eigentlich nicht Elisabeth erschienen? Ich glaube, die hätte sich sofort gefreut. Die wäre dem Engel unter den Hals gefallen. Die hätte sofort verstanden. Aber irgendwie, wir haben da auch vorher gelesen, Gott hat Gabriel absichtlich direkt zu Zacharias geschickt. Direkt an seine Arbeitsstelle geschickt. Der Engel hat es ja gesagt, Gott hat mich zu dir geschickt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Zu einem Mann, der treu dient, der hart arbeitet und seine Frau versorgt, der nach außen alles richtig macht und sich bemüht und doch unterwegs etwas Entscheidendes verloren hat. Was war es, was er verloren hat, dass er dem Engel nicht glauben konnte? Hat er den Glauben verloren? Ist sein Herz einfach stumpf geworden? Aber egal, was es ist, Gott sah es. Und er schickte seinen mächtigen Boten ganz absichtlich zu Zacharias. Zacharias glaubt, dass er alt ist und dass es für ihn nicht mehr zu lachen gibt. Er glaubt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Aber Gott sah das ganz anders. Komm, Gabriel, geh zu Zacharias und erschrecke mal ein bisschen. Steige mal seinen Blutdruck ein bisschen, damit er sich wieder spürt. Erinnere ihn daran, dass er sehr bald lachen und jubeln wird. Jubeln heißt doch ein bisschen hupfen, sich bewegen. Mehr als je zuvor. Und bereite ihn darauf vor, dass seine Pension nicht so ganz ruhig ablaufen wird, wie er sich das gedacht hat. Vor ihm liegen Windeln wechseln, spielen, schlaflose Nächte. Warum hat eigentlich der Engel, sage ich jetzt, mit Stummheit bestraft? Ist es für Männer eine Strafe, wenn sie stumm sind? Ich denke, dieses Stummsein war gleichzeitig eine Strafe, aber auch ein Geschenk. Es war eine Strafe, weil er einfach nicht einfach erzählen konnte, was passiert ist. Die ganze Kommunikation wurde etwas umständlicher. Er musste mit seiner Tafel wahrscheinlich herumchatten. Also, viele machen das heute freiwillig, also sie chatten schriftlich statt reden. Wie auch immer. Aber ich denke, es war auch in gewisser Weise ein Geschenk, denn es gab ihm auch Zeit, sich in diese neue Welt, in diese neue Situation auch ein bisschen sich zu orientieren und Wurzeln zu schlagen. Es hat geholfen, über das Gehörte einmal wirklich mal nachzudenken, es sickern zu lassen und es nicht auch gleich wieder zu zerreden. Und irgendwie ist das schon genial. Jesus kommt in eine gefallene Welt und kommt in unsere Dunkelheit, in unsere Schande, unsere Zweifel, unser Verlorensein, auch zu unserem stumpfen Herz, wo wir nichts mehr spüren. All das hält er nicht auf. Er kommt, um die Schande von dir zu nehmen. Er kommt, um Großes an dir zu tun. Und er kommt, damit auch du lachen und jubeln kannst. Und an jenem Tag, wo sich dann diese Prophezeiung tatsächlich erfüllt hat und Zacharias wieder eine Stimme hat, da sprudelt es aus ihm heraus. Also es war der Moment, wo dann der Zacharias den Johannes dann in den Armen hielt und dann wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Rettung kommt, Erlösung ist unterwegs. Gott schickt einen Retter. Und nicht irgendeinen, einen mächtigen Retter mit königlicher Abstammung. Auf Gott ist Verlass, er hält seine Versprechen. Nun werden wir von unseren Feinden und vor allem, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden von unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Furcht. Gott ist barmherzig. Gott ist treu. Er rettet uns vor Feinden, vor allen, die uns hassen. Er rettet uns, damit wir ohne Furcht ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen können. Und dann sah er den kleinen Johannes, das kleine Johannesbaby an und sagte: Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Gott ist gütig und barmherzig. Er kommt in unsere Dunkelheit und sogar in den Schatten des Todes hinein, um uns zu retten, um uns zu erleuchten und hinaus auf den Weg des Friedens zu leiten. Und wir feiern jetzt, in den nächsten Wochen, dass Jesus kommt, dass Jesus gekommen ist, damals vor 2000 Jahren. Und er kommt wieder, bald. Amen.